Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Fragenspiels. Die letzte Folge haben wir ja aufgehört mit der Frage, was unsere peinlichsten Momente sind. Jetzt starten wir damit, wenn unser Leben ein Film wäre, was wäre unser Highlight? Ich hoffe, wir erleiden dabei keinen Filmriss. Und ihr habt hoffentlich viel Spaß mit Teil 2 unseres Fragenspiels.
Selten gehört.
Ein Podcast über seltene Erkrankungen und was sonst noch dazu gehört. Wenn du dein Leben als Film sehen könntest, welche Szene wäre dein Highlight?
Boah, das bedeutet ja quasi, dass wir unser Leben sozusagen abspulen und dann eine Szene aus bislang 25 Jahren auswählen müssten, die ein Highlight ist, die das Highlight ist. Und ich glaube, das habe ich, oder?
Markus, fällt dir was ein?
Mir fallen spontan mehrere Sachen ein. Unter anderem, wie ich mich mit einem Segway-Platt fahre, in dem ich selber noch drin stehe. Aber wahrscheinlich wäre es eher dieser Moment, in dem ich erfahren habe, dass ich meine Technikerprüfung bestanden habe und dann erst mal eine halbe Minute geistig völlig abgemeldet war.
Ah, okay. Okay, ja. Das ist zumindest ein schöner Moment. Und du, Anni?
Also mir fällt, ja, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, aber so richtig den einen Moment, schwierig, sehr schwierig. Vielleicht, als ich, also das war für mich einfach so sehr beruhigend, als ich meinen Ausbildungsplatz damals bekommen habe. Ich habe nach dem Abi oder während des Abis Bewerbung geschrieben und wollte halt eine Ausbildung machen, noch nicht studieren. Und das war dann ganz entspannt. Also ich konnte dann ganz entspannt mein Abi schreiben.
Ja, das ist doch schön, ja.
Ja, wo ich gesagt habe, das war so richtig, ja, schön und auch so ein Wendepunkt und ja, vielleicht auch so ein kleiner Fünfer am Lotto, dass ich mich dann für den Arbeitgeber auch entschieden habe.
Ja.
Und bei dir, Lukas, fällt dir jetzt noch was ein, oder?
Nee, also das ist tatsächlich, weil dann müsste ich ja einen Moment auswählen, der ein Highlight. Ich habe wirklich ich habe auch viele Highlights. Ich meine, ich habe eben die Geschichte mit meiner Schwester erzählt. Das ist natürlich auch ein Highlight in meinem Leben, so dieses Bereichernde. So, also da wüsste ich jetzt nicht, was ich anderes erzählen könnte.
Gut, dann machen wir mal weiter. Wir haben ja noch ein paar Fragen vor uns.
Genau, machen wir weiter mit der größten Herausforderung, die wir überwunden haben. Und ich würde das einfach mal vorpreschen. Ich bin ein Mensch, der sich vor allem ständig selbst hinterfragt, also auf den Prüfstand stellt. Und ich glaube, das waren und das ist auch heute immer noch eine große Herausforderung, das nicht zu tun. Und wenn ich das dann schaffe, das sind eben die Überwindung einer großen Herausforderung.
Mhm.
Ja, und du? Markus?
Oh, bei mir war es nach einer Rücken-OP ein zweites Mal laufen lernen zu müssen.
Ah, oh, dann fällt mir tatsächlich noch eine andere Geschichte. Also bei dir war es laufen lernen, das war bei mir nicht mehr möglich. Aber ich hatte nach einer OP mal einen Luftröhrenschnitt, war ungefähr 2 Wochen beatmet. Und dann kamen die Ärzte und sagten, ja, und jetzt lernen wir mal atmen. Und ich dachte, atmen lernen. Hallo, das ist doch ein Witz. Man atmet doch automatisch, das ist ein Reflex. Nee, Pustekuchen, das muss man wirklich lernen. Bewusst einatmen und ausatmen. Und dann haben die gesagt, ja, wir gehen ganz langsam ran. Wir machen jetzt erstmal 30 Sekunden. Und ich dachte, 30 Sekunden? Will mich verarschen? Ja, ich habe keine 15 Sekunden durchgehalten. Also das tatsächlich sind das so herausfordernde Momente gewesen. Das war auch tatsächlich eine Herausforderung, stimmt. Boah, Angie.
Ja, bei mir war das eigentlich auch ein gesundheitlicher, ja, eine gesundheitliche Zeit. Und zwar musste ich, überlege gerade, insgesamt waren es, glaube ich, 9 Monate, durfte ich nicht aufstehen. Also ich musste im Bett liegen bleiben. Also ich durfte mich zwar 1 bis 2 Mal am Tag direkt auf die Bettkante setzen und hinstellen, aber ich durfte nicht laufen und mich auch nicht hinsetzen. Das heißt, ich musste 9 Monate in einem Raum verbringen. Hatte nach dieser OP auch tatsächlich das Gefühl in meinen Beinen verloren und wusste dann auch zuerst nicht, werde ich meine Beine je wieder so bewegen können. Und ja, erst, also die Taten, die waren super hypersensibel, ne? Die taten sehr, sehr weh. Und dann kam aber zum Glück, ich glaube, das war so nach 2-3 Monaten. Ich habe viel trainiert in der Zeit. Also ich habe mir kognitiv halt vorgestellt, dass ich laufen würde und mentales Training gemacht. Und irgendwann, wie von einem auf einen anderen Moment, kam diese Bewegung, die ich nicht machen konnte, zurück. Und das Gefühl dann auch sukzessive, aber nie ganz wieder. Aber das war eine Challenge, die 9 Monate durchzuhalten. Ich hatte natürlich dann das Ziel, dass das hoffentlich alles wieder dann gut geht. Und das hat mich dann sozusagen auch am Leben gehalten und mein Handy. Also ich weiß nicht, was ich ohne Handy gemacht hätte. Das war irgendwie so mein Nabel dann zur Welt, zur Außenwelt. Ja.
Okay, das ist, oh ja.
Ja, und ich weiß noch, wie ich dann das erste Mal diesen Raum verlassen habe. Und auf einem Teppich stand und dann liefen mir nur die Tränen herunter, weil ich gedacht habe, Wahnsinn, ich bin jetzt, ja, ich habe diesen Raum verlassen, ne, und ich sehe was anderes. Ja.
Wow.
Ja.
Das ist, ich würde jetzt tatsächlich die übernächste Frage vorziehen, weil das passt, glaube ich, thematisch jetzt ganz gut. Nämlich, wie geht ihr denn mit Rückschlägen um? Also, das passt, glaube ich, ganz gut dazu. Was wäre denn, wenn das nicht, ne, also Rückschläge. Wie geht ihr damit um?
Ja, also letztendlich war es so ein Stück weit umsonst, weil das mich nicht weitergebracht hat, dieses Durchhaltevermögen. Und das war schon hart, dass ich dann nochmal wieder operiert werden musste und wusste, ja, dass ich mir das hätte sparen können.
Und ja.
Ja, das ja ist, wie geht das man halt damit um? Also schwer, ne? Das ist natürlich, was einen sehr prägt und was mich jetzt im Nachhinein schon stärkt, auch mit vielen Situationen anders umzugehen und zu wissen, dass man das geschafft hat und dass es dann trotzdem weitergeht. Aber ja, das braucht einfach Zeit und sehr viele liebe Menschen, die einen in der Zeit aufbauen, da sind, einen unterstützen.
Ja.
Ja. Und ohne die, glaube ich, ja, weiß ich nicht, ob wir dann hier jetzt noch diesen Podcast aufnehmen können.
Ja, genau, das stimmt. Markus, und du?
Naja, wenn mich mal irgendwas kräftig aus der Bahn schmeißt, irgendein Rückschlag oder so, dann metaphorisch einen Moment sitzen bleiben, durchschnaufen, wieder zur Kraft kommen und dann, ja, weitermachen.
Ja, ich glaube, das ist...
Auch wenn es nicht mehr so geht wie vorher, einfach weitermachen.
Ich glaube, also das ist genau so dieses, das Beste daraus zu machen. Ich glaube, ich schließe mich dieser Antwort tatsächlich an. Auch Rückschläge sind ja Erfahrungen, die wir machen und aus Erfahrungen lernen wir und dann können wir quasi im nächsten Schritt etwas anders, vielleicht besser machen und wieder etwas daraus lernen.
Mhm.
Also in manchen Situationen geht das ja, in manchen Situationen ist halt vieles endgültig. Ne? Dann, das kann man nicht wieder rückgängig machen oder so, aber zumindest können wir daraus lernen. Mhm. Und was halt vielleicht ganz wichtig ist, eben sich nicht unterkriegen zu lassen. Und ich glaube, das können wir alle drei ganz gut, uns nicht unterkriegen zu lassen und einfach Dinge annehmen und dann sozusagen das Beste daraus machen oder etwas daran zu verbessern, zu wollen.
Mhm.
Ja, ob das immer klappt, ist dahingestellt, aber ja.
Ja, ja, einmal tief durchatmen und dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Und zwar lautet die, welchen Rat würdet ihr eurem jüngeren Ich geben?
Oh, ich würde meinem jüngeren Ich sagen, kauf Bitcoin.
Bitcoin? oh ja. Ja, ja.
Beginne früh mit dem Vermögensaufbau.
Ja, genau. Bitcoin vergessen, nach 20 Jahren wiederfinden und dann kaufst du dir bitte eine Insel. Ja, genau, ja. Ja, finde ich ja wunderbar.
Ein Freund von mir hat ja Bitcoin der hat mal irgendwann so ein Newsletter abonniert und dafür gab es dann irgendwie Bitcoin, aber er weiß nicht mehr, wo der ist, beziehungsweise hat wahrscheinlich den Computer dann auch oder die Festplatte irgendwann verkauft oder wie auch immer. Ja, ja.
Das, oh nein.
Naja.
Ach, das ist wirklich ärgerlich. Okay, da wüssten wir dann, was der Rat an das jüngere Ich wäre. Ne? Pass auf die Festplatte auf.
auf alle Fälle.
Ich glaube, ich würde meinem jüngeren Ich sagen, dass du musst nicht alles sofort wissen. Du darfst auch einfach mal leben ohne alles zu analysieren. Mhm. So, also existiere einfach mal im Moment. Das ist okay.
Mhm.
Ja, genau. Und du, Angie?
Ja, setz dich vielleicht nicht so unter Druck und versuch alles so gut es geht zu schaffen, sondern ja, manchmal muss man auch ein paar Abstriche machen, kommt trotzdem leichter dann zum Ziel, ohne alles zu geben.
Ja, und dann sind wir auch mit der letzten Frage gleich, also die kommt jetzt und dann haben wir den Block auch wieder rund. Und die letzte Frage ist, was ist eine Sache, die die meisten Menschen an euch überraschend finden würden? Wenn ihr kurz überlegen wollt, ich kann zumindest sagen, was viele wahrscheinlich überraschen würde, ist, wie unsicher ich manchmal doch bin. Weil ich wirke oft oder fast immer sehr souverän. Aber innerlich Impro-Theater, ne?
Mhm.
So, also ich glaube, das würde tatsächlich viele überraschen, dass ich nicht immer einen Plan habe, sondern auch einfach mal improvisiere.
Okay, aber das ist ja auch eine positive Eigenschaft, dass du das schaffst, so zu überspielen und
Anschein
zu erwecken.
Aber die Frage war ja, was würde Menschen überraschen? Und wenn das von mir wissen würden, dann wären sie, glaube ich, überrascht.
Und wenn es dich jetzt überrascht, jetzt wissen sie es.
Jetzt wissen sie es, ja.
Okay, streichen Markus, wir. Wie sieht's bei dir aus?
Oh, das ist sogar was die meisten Leute überrascht. Wenn ich im Supermarkt stehe und einkaufe, also was ist stehe, im Supermarkt mit dem Rollstuhl sitze, einkaufe und irgendwas ist im oberen Regal und ich stehe einfach auf, um mir das zu holen. Da gibt es oft überraschte Blicke.
Sehr schön. Sehr schön, das finde ich ein schönes Bild. Angie, hast du auch sowas?
Ich glaube, ich muss diesmal bei der Frage passen. Ich weiß es tatsächlich nicht.
Das überrascht mich jetzt wirklich. Gerettet.
Sehr gut. Okay, lass uns mal weitermachen. Ich weiß es nicht.
Ja.
Das müssen die anderen beantworten, die mich dann kennenlernen, ob die irgendwas überrascht hat. Also ich werde, glaube ich, oft unterschätzt, weil ich blond und eher kleiner bin und vielleicht auch erstmal lieb und nett wirke, was ich natürlich auch bin, aber ich kann mich halt auch durchsetzen. Ne?
Ja.
Ja.
Also das heißt,
und ich verhandle sehr gerne. Also ich verkaufe und verhandle sehr gerne. Vielleicht überrascht das den einen oder anderen, aber ja, ich liebe es zu verhandeln.
Ja, spannend.
Okay.
Ende des Blogs.
Aber da sehen wir mal wieder, dass besonders für Menschen mit Behinderung oder seltener Erkrankung eben eine Verlässlichkeit in Freundschaft und so eine Riesenrolle spielt.
Ja.
Und und nicht nur zwischen Freunden, sondern generell halt auch die Unterstützung in schwierigen Zeiten.
Ja.
Das ist nicht zu unterschätzen, wie wichtig das ist.
Ja.
Definitiv. Und viele wissen ja auch manchmal gar nicht, wie die sich verhalten sollen, wenn jemand eine entsprechende Diagnose bekommt. Und ich glaube, da kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, nicht darauf warten, bis derjenige auf einen zukommt, sondern proaktiv Hilfe anbieten, Vorschläge machen und da sein. Und nicht erst warten, bis diese Person um die Ecke kommt, weil man will ja auch eigentlich nicht die Freunde und Familie damit belasten. Aber wenn man die Kraft hat und es innerlich spürt, dann sollte man doch diesen Weg oder diesen Schritt gehen auf die Menschen zu und supporten.
Ja.
Dann machst du einen Schritt auf die Menschen zu und die Menschen machen einen Schritt zurück, weil sie Angst vor dir haben.
Das kann natürlich passieren, aber so selektiert man natürlich auch Freunde, gute und schlechte. Ne?
Auf jeden Fall. Spannend.
Das finde ich sowieso auch. Also muss ich sagen, jemand, der von Geburt an eine chronische Erkrankung hat oder eine Behinderung, glaubt, der hat schon viele, also wenn jemand dann Freunde oder enge Beziehungen hat, die gehen gar nicht so schnell auseinander, nach meiner Erfahrung, wenn ich das so beobachte, weil die Freundschaften meistens weniger oberflächlich sind.
Ja.
Und man schon, sage ich mal, die oberflächlichen Menschen selektiert und aussortiert, weil ja, manche sind ja auch nur mit jemandem befreundet, um sich besser zu fühlen, um sich irgendwie zu profilieren oder um, wie sagt man jetzt immer so schön, umgib dich nur mit Menschen, die dich auch nach vorne bringen und so, wo ich sage, ja, verstehe ich diesen Ansatz, wenn wir aber nur so denken, glaube ich, wird man auch viele Freunde nicht haben und viele Erfahrungen nicht machen können, wenn man von vornherein so denkt und dann Menschen immer sofort dann entsprechend fallen lässt, weil das sind ja immer Phasen im Leben und es gibt ja auch immer wieder positive.
Auf jeden Fall.
Nützlichkeitsüberlegung bei Freundschaft. Na super.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, aber so denken heutzutage schon mehr Menschen immer wieder, finde ich. Also das ist, wird ja auch oft so aufgerufen, so selbst, Stichwort Selbstoptimierung, muss man natürlich immer selber auch hinterfragen und gucken, wie weit man da gehen möchte. Das ist nur, ja, meine Erfahrung und mein Rat, den ich geben kann.
Wie weit würde ich da gehen? Mit dem Kumpel in die nächste Kneipe und ein Bier zischen?
Oh, oh, oh. Wollen wir mal weiter gucken?
Diese Fragen zeigen mir aber auch, wie viel mehr wir alle irgendwie sind. Und wenn wir ehrlich darüber sprechen, was uns geprägt hat, dann ist das einfach nur, ja, für andere, glaube ich, auch interessant und die können daraus Nutzen ziehen. Aber wie oft passiert das wirklich im Alltag, gerade bei Menschen, die zusätzlich ja mit Stigmatisierung kämpfen? Das ist halt die Frage.
Ja, also das ist ja auch immer wieder eine alltägliche Herausforderung, die wir haben. Und ich finde, das zeigt eben aber auch, wie wichtig es ist, dass wir genau hier auch im Podcast diesen Fragen Raum schaffen und unsere Geschichten erzählen und dem echten sozusagen Raum geben und für, ja, damit eben menschliche Nähe entstehen kann. Das ist ja dann auch quasi schon der nächste Block, ne? Wir haben den, du hast den jetzt so schön in der Vorbereitung Verletzlichkeit und Nähe genannt. Und ich glaube, das sind auch nochmal so ein paar Fragen, die super interessant sind. Ne?
Also, ja, jetzt wird's spannend. Also genau, kommen wir jetzt zu den verletzlicheren Fragen. Ich starte einfach mal und wichtig ist, wenn ihr eine Frage nicht beantworten möchtet, dann ist das vollkommen okay. Die Frage lautet, wann hast du das letzte Mal vor jemandem geweint?
Puh.
Könnt ihr euch erinnern? Also meistens weint man ja auch, oder zumindest ich, eher alleine und vor jemandem. Das ist dann ja auch schon mal eine andere Situation.
Ja, kann ich mich da erinnern, aber wie, weil du gerade sagst, meistens weint man ja alleine. Ich mache mir sehr oft, wenn ich so das Gefühl habe, ich bin traurig und so, einen Film an, wo ich weiß, bei dem weine ich auf jeden Fall. Weil da kann ich immer, wenn ich es irgendwie mal mitkriegt, sagen, ey, das ist ja wegen des Films. Aber okay. Das letzte Mal geweint habe ich, ich glaube, vor meinem Vater, weil ich wirklich verzweifelt gewesen bin. Ich weiß gar nicht mehr, worüber, aber das ist, es ist aber auch schon wirklich eine ganze Weile her.
Mhm.
Ja, so ein Zeitraum.
Gut, müssen wir ja auch jetzt nicht tiefer einsteigen.
Genau.
Markus, ja. Hast du schon mal vor jemanden geweint? Ja.
Zum Aufnahmezeitpunkt vor ungefähr 1,5 Wochen.
Okay.
Und du, Angie?
Ja, bei mir ist es auch noch gar nicht so lange her. Ich würde mal auch sagen, ein paar Tage vor meinem Freund, weil ich ja auch eine Verzweiflung spüre. Ich muss eine Entscheidung treffen, die mir nicht leicht fällt. Das ist auch ja eine therapeutische Entscheidung. Und ich tue mich halt gerade sehr, sehr schwer, dort eine Entscheidung zu treffen, weil es nicht schwarz und weiß ist. Und egal, wie man sie trifft, hat es auf jeden Fall Nachteile. Und ja. Das verzweifelt, lässt mich gerade schon ein Stück weit verzweifeln und macht mich halt wütend, aber auch traurig, ja.
Ich glaube, das kennen wir alle, so dieses zwischen Pest und Cholera zu entscheiden, zu müssen. Mhm. Also wir haben ja gar keine Wahl. Wir müssen zwischen entscheiden.
Ja. Ja, und die Entscheidung kann einen auch keiner abnehmen. Die müssen wir leider selber treffen, ne?
Ja.
Ja, für alle Eltern, die jetzt zuhören, ich meine, das ist natürlich auch ein Privileg. Wenn man die Entscheidung für jemanden trifft, ist es durchaus nochmal schwieriger.
Wow.
Gut, die nächste Frage. Ja. Was ist dir in deinem Leben zu ernst, um Witze darüber zu machen? Puh, das ist, da bin ich jetzt mal gespannt, weil ihr beide ja, über vieles Witze macht und lachen könnt und ja auch vieles so nicht so ernst nimmt und schwarzer Humor da auch eine Rolle spielt, also ja.
Nein, sowas haben wir gar nicht, Grenzen? Das kennen wir gar nicht,
nein,
ne,
nein.
Markus?
Nein. Markus, willst du den Witz über das Feuer erzählen?
Oh, dann bräuchten wir jetzt hier einen Explicit-Tag und eine Triggerwarnung. Den lasse ich mal lieber raus.
Lässt du heute mal raus.
Okay.
Man kann nicht über alles Witze machen und nicht zu jedem Zeitpunkt. Oder, ja. Nee, ich habe tatsächlich drüber nachgedacht und bin auch wirklich wieder zu einer Antwort gekommen, die wieder so ein bisschen auf der Metaebene angesiedelt ist. Und zwar glaube ich, Humor hört da auf, wo er Menschen in ihrer Würde verletzt.
Mhm.
Und das ist für mich eben, da nehme ich es mit dem Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar und wenn man Witze macht, die einen verletzen und die Würde verletzen, ich glaube, da ist dann Schluss. Sonst kann man eigentlich über alles humorvoll reden und lachen, solange dabei niemandem zu Schaden kommt. Genau.
Ja, das würde ich jetzt glatt so unterschreiben.
Der eigene Humor hört da auf, wo er die Würde eines anderen verletzt.
Genau. Und Loriot hat ja irgendwann mal so schön gesagt, Humor ist es vor allem nicht nur über andere sich lustig zu machen, sondern vor allem sich selbst zur Disposition zu stellen, also über sich selbst Humor zu haben, also dieser Selbsthumor. Und wenn ich sowas sage wie, naja, ich trete dir gleich in den Hintern, dann ist das ja ein Witz, weil ich kann dir nicht in den Hintern treten, also stelle ich mich selbst sozusagen humoristisch dar, ne? Damit kann ich nur mich selbst verletzen, theoretisch, und niemand anderen, also.
Ja, große Einigkeit hier, glaube ich. Können wir eigentlich jetzt weitermachen mit der nächsten Frage.
Genau, Angie. Gibt es etwas, das du dir schon immer von der Seele reden wolltest? Da lachte. Ihr könnt es nicht sehen, aber sie hat sich gerade quasi vom Mikro weggeschmissen.
Ja, ich weiß ehrlicherweise gerade gar nicht, was ich da antworten soll.
Ist eine geschlossene Frage, ja oder nein?
Ja, genau.
Dann
meine Antwort ist ja.
Ja.
Ja. Dann lassen wir es dabei.
Ich glaube, wenn du sagst, genau, das kann man ja auch teilweise wirklich mal so stehen lassen.
Mhm.
Und die Frage ist vielleicht das auch eher eine reflektorische Frage zu sagen, gibt es etwas, was du dir so, also da kann ja jeder mal drüber nachdenken, ob es das gibt. Und vielleicht kennt man ja dann jemanden, also auch ihr da draußen, dem ihr diese Geschichte erzählen wollen würdet. Und dann könnt ihr das ja entweder tun oder ihr lacht es, aber ihr habt zumindest mal darüber nachgedacht, ob es so etwas gibt. Genau. Mhm. Ja.
Jo.
Ich finde aber auch die nächste Frage wirklich interessant, nämlich die Frage nach, welche Angst begleitet dich manchmal, über die du kaum sprichst? Ja, ich glaube, wir kennen das alle, dass wir eben Angst haben. Bei mir ist es zum Beispiel bei Operationen oder ich stehe vor Operationen. Natürlich habe ich da Angst davor. Aber ich habe in den seltensten Fällen darüber gesprochen, weil ich auch weiß, dass zum Beispiel meine Familie jedes Mal Angst hat, wenn ich operiert werde. Und da ist immer dann nimmst du dich zurück, weil du ja nicht noch mehr Angst machen willst, glaube ich. Also oder kennt ihr das?
Ja, definitiv. Also bei mir wären das aber auch noch andere Ängste. Also sowas wie, wer hilft mir, wenn ich älter bin oder alt bin? Wer ist dann noch da? Wer kann mich dann unterstützen? Reicht mein Geld dann aus? Da müssen wir Menschen mit seltenen Erkrankungen ja ganz anders Vorsorge tragen, obwohl wir da ja auch ja manchmal viel mehr Hürden haben, um uns da entsprechend abzusichern, weil ich sag jetzt nun mal eine Berufsgenossenschaft oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder Pflegeversicherung, das ist ja alles für Menschen mit chronischen Erkrankungen gar nicht mehr abschließbar und ja, will man sich auf das System verlassen, wenn man es tut, ist man vielleicht irgendwann verlassen, also das sind so für mich die Fragen oder Ängste. Und
Ja, und du, Markus?
Ja, also mit einer meiner größten Ängste ist so, aus dem Krankenhaus irgendwann nicht mehr rauszukommen.
Ich glaube, das können wir auch alle nachvollziehen.
Ja. Habt ihr Angst vor dem Tod?
Nein.
Nein.
Okay. Du? Das war aber schnell. Also ich würde das jetzt nicht so klar mit Nein beantworten. Also ich denke mir so, na gut, wenn ich nicht mehr da bin, brauche ich auch keine Angst mehr haben. Aber dafür lebe ich zu gerne. Und wenn dann alles vorbei ist, schwierig. Also
ja, ich glaube,
ich hoffe, dieser Zeitpunkt da ist, dass man dann einfach keine Angst hat, sondern dass es dann so ist.
Also ich glaube, was du meinst, ist die Angst vorm Sterben, nicht vor dem Tod, weil der Tod ist ja das, was nach dem Sterben kommt.
Ja, beides. Also ja, vielleicht ist die Angst vorm Sterben noch größer, aber wenn ich tot bin, bin ich ja nicht mehr da und kann ja auch, weiß ich nicht, was ist denn dann? Das ist, ja.
Dann ruhst du dich aus.
Naja, um es mal mit der Thermodynamik zu sagen, du kannst Energie nicht erzeugen, sondern nur wandeln. Das heißt, im schlimmsten Fall bist du eine verwehende Infrarotsignatur im Hintergrund des Universums.
Wie romantisch, Markus. Eine wirklich schöne Vorstellung.
Ja. Ach ja.
Herrlich. Ah. Ja, aber das ist ja die nächste Frage, so ein Thema, was uns ja auch irgendwie alle beschäftigt und worum es ja auch eigentlich in diesem Podcast geht, nämlich wir leben ja alle in irgendeiner Form mit Einschränkungen im Leben und diese nächste Frage ist schon fast, also schon philosophisch, ne? Was würdest du tun, wenn du keine Einschränkungen hättest, Angie?
Ja, also ich glaube, also ist ja so ein bisschen die Frage, wenn man von Anfang an keine Einschränkung hat, dann weiß man ja gar nicht, was das bedeutet. Aber wenn jetzt morgen plötzlich irgendwie ein neues Medikament erfunden werden würde oder sich irgendwas schlagartig ändern würde und ich hätte keine
Einschränkung mehr. Die gute Fee macht Schnipp.
Genau. Dann würde ich, glaube ich, ganz viel Sport machen und irgendwie, meinen Körper noch stärker trainieren. Also was wir ja so und so schon machen, aber ich würde halt versuchen, weiterhin gesund zu bleiben und ich glaube, Sport machen und so viel mehr anders würde ich eigentlich oder anderes würde ich gar nicht tun, außer vielleicht andere Tätigkeiten, Jobs auch machen, wo man stärker körperlich arbeitet, um das einfach auch auszuprobieren. Das ist jetzt keine so spannende Antwort, aber ja, ich würde gar nicht so viel anders machen, außer mich natürlich mehr zu bewegen, mehr aktiv zu sein, vielleicht mehr reisen zu können, alles, was mich gerade so ein Stück weit einschränkt, dann machen zu können, aber
okay, ja, spannend. Ich glaube, ich kann bei dem Teil, wo du sagst, beruflich vielleicht mehr so in die Handwerkliche reinzugehen, ich glaube, das wäre auch sowas, was ich für mich, glaube ich, in Betracht ziehen würde. Also mein Bruder ist Tischlermeister und arbeitet natürlich mit Holz, logisch. Wenn er mit Eisen arbeiten würde, dann wäre er kein Tischlermeister, glaube ich. genau. Und das ist schon spannend, ihm dabei zuzugucken, wie so ein Tisch entsteht, wie er so einen Tisch herstellt und was er da alles an einzelnen Schritten machen muss und so. Und ja, ich glaube schon, das würde mich auch mal reizen, so oder das würde mich dann reizen, hätte ich diese Einschränkungen nicht, mehr so im handwerklichen Bereich unterwegs zu sein, ja.
Ja, ich glaube einfach diese Erfahrung machen, ne? Also ob das dann was für einen wäre oder so, hat man das vielleicht von Anfang an gleich ausgeschlossen und ich habe zum Beispiel in der Schulzeit mal einen Tisch gebaut, ein Praktikum gemacht, auch in der Tischlerei und es hat Spaß gemacht, aber das hätte ich jetzt nicht als Beruf gewählt. Aber ich konnte es halt ausprobieren und gucken. Ne? Und ich glaube, das ist es einfach, ne? Selber zu schauen, ob das jetzt so ein bisschen gewählt wurde aufgrund der Einschränkung oder ob man sonst irgendwie anders abgebogen wäre.
Ja,
Aber Markus, wie sieht's bei dir aus?
Ich glaube, ich würde dann Gleitschirm fliegen lernen. Das wäre was.
Gleitschirm.
Und ich würde wahrscheinlich, ja, und ich würde wahrscheinlich Bass spielen. Oder wieder Bass spielen. Andererseits hätte ich dann wahrscheinlich die Mara.
Ja. Okay. Ja. Aber Markus, bist nicht du derjenige, der sozusagen am Seil irgendwo rumschwingen musste oder durfte? Also, was ist da jetzt der Unterschied zum Gleitschirmfliegen?
Der Abstand zum Boden ist größer.
Ach, der Abstand zum Boden ist größer. Oh Gott.
Die Welt wird kleiner. Du siehst eigentlich, wie nichtig, dass du selber bist.
Okay. Ja, auch, ja, gut. Also
ich glaube, es rückt die Sachen wieder in eine richtige Perspektive.
Auf die Perspektive, würde ich gerade sagen, genau.
Ja, sehr philosophisch jetzt.
Philosophisch. Okay. Das,
aber die Fragen sind ja auch tiefgründig. Also so soll es ja auch sein.
Ja, auf jeden Fall. Genau, und so genauso ist auch die nächste Frage, ne? Nämlich, wie definiert ihr eigentlich für euch Lebensqualität? Schweigen. Entsetztes also. Gucken. Ich gucke hier gerade in zwei große Augen, also in vier große Augen.
Nee. So nach dem also Motto, mir fällt da so vieles ein. Also ich glaube, als ersten Punkt würde ich ganz klar die Schmerzfreiheit sagen. Also für mich ist Lebensqualität, wenn man keine Schmerzen hat oder sehr wenig. Und dann soziale Beziehungen, weil ja, einfach enge Beziehungen, ob das jetzt die Familie ist, Freunde ist, eine Partnerschaft, aber ja, ein soziales Umfeld bedeutet für mich Lebensqualität und ich glaube, das sind so die beiden Aspekte, die ich jetzt als erstes nennen würde.
Es gibt hier noch diese Bonusfragen und ich glaube, ich würde das mit einer Bonusfrage quasi beantworten, die lautet, wie sieht für dich ein perfekter Tag aus? Und ich glaube, das beschreibt so das Gefühl von Lebensqualität bei mir ganz gut. Und da habe ich aufgeschrieben, kein Wecker. Tiefe Gespräche, leichtes, leckeres Essen, schwerelose Gedanken und vielleicht ein Lagerfeuer am Ende des Tages.
Oh. Ja, das ich glaub, könnte das ist perfekt sein. Ja,
ich glaube, das ist so das Gefühl von Lebensqualität. Plus natürlich das, was du gesagt hast. Ich würde gern weniger Tabletten nehmen, um schmerzfrei zu sein. Also das.
Ja, da schließe ich mich ein bisschen so an und würde sagen, schmerzfreie Selbstbestimmung.
Oh ja, das fasst es doch, glaube ich, ganz gut.
Sehr gut, ja.
Ja, oh Gott, wir lernen uns hier richtig
das
gut
Das ist kennen. Jetzt sehr tiefgründig jetzt gerade.
Ja, beruhigt
mich. Da fällt mir ein, also ich habe mich tatsächlich bei einem Verein angemeldet für selbstbestimmtes Sterben. Da bin ich Mitglied.
Ach ja, ja. Mhm. Das ist vielleicht auch noch mal eine echte extra Sonderfolge, selbstbestimmtes Leben beenden sozusagen. Das ist ja auch in Deutschland sehr umstritten oder überhaupt umstritten. Das könnten wir vielleicht irgendwann mal in einer Sonderfolge erörtern, wie da unsere Idee von sein könnte. Genau.
Klingt gut.
Also ich habe mich ja auch bei sowas mit eingetragen, wo es drum geht, was dann nach meinem Tod mit mir passieren soll, nennt sich Organspenderegister.
Ah ja, okay. Ja. Mhm. Oder zu dem Thema kann man echt ganz viele Folgen nochmal zusätzlich machen, auch zum Thema Patientenverfügung zum Beispiel. Also das ist ja...
Ja.
Ja, ja. Ja, aber
Generalvollmacht, all das. Ne?
Ja, wunderbar. Mann, das kann man ja auch sozialrechtlich nochmal beleuchten. Genau.
Ja.
Aber,
und ich kleiner Seiteneinwurf. Ich habe zum Beispiel ein Spenderorgan schon erhalten. Also ich habe ja eine Totenspende bekommen und zwar durch eine Hornhauttransplantation im Auge.
Stimmt. Oh ja, da können wir dann wirklich mal auch so in dieses Thema reingehen. Wie fühlt sich das eigentlich an? Also mit einer Hornhaut, einer fremden Hornhaut. Aber das ist vielleicht auch jetzt...
Ja, jetzt wird es zu tief. Lass uns mal schnell weitermachen, sonst reden wir noch.
Wir haben jetzt zumindest noch zwei Fragen, die wir uns sozusagen für heute vorgenommen haben. Die hat wieder was mit unserem Umfeld jetzt erstmal zu tun, nämlich was wünschen wir uns eigentlich am meisten von unserem Umfeld?
Worum Großen und Ganzen, dass es so bleibt. Ich bin mit meinem Umfeld, also Familie, Freunde, Bekannte, doch ziemlich zufrieden. Und ja, was sich in letzter Zeit am meisten verändert hat, ist eigentlich, dass ich mit zwei netten Menschen einen Podcast aufnehme.
Ja.
Und ja, ja. Die gehören ja jetzt auch zu meinem Umfeld und ich würde mir einfach wünschen, dass es so bleibt.
Oh, also da schließe ich mich auf jeden Fall an. Das ist
da
so
geht Liebe raus jetzt.
Guck mal, damit zeigen wir doch schon,
wir haben es geschafft. Wir mussten 35 Fragen und ich weiß nicht mehr, welche wir jetzt.
Nee, wir haben jetzt haben wir erst 23 beantwortet.
Ach so, okay.
Funktioniert. Ja. Trotzdem, ich würde gerne die letzten zwei, die wir noch beantworten, auch wenn wir schon am Ziel gewesen sind. Ha. Ja, aber schön, okay. da geht doch das Herz auf. Aber ich glaube, Andi, das können wir zurückgeben, oder? Es ist so bereichernd. Diese Joe Fix-Termine, nenne ich sie mal, und dieser Austausch, den wir dadurch haben, das ist schon echt, ja. Und das, ich glaube...
Nein, Management-Sprech, mir tut alles weh.
Mir tut alles weh, genau. Nein, aber ich glaube, das fasst auch meine Idee oder meine Antwort so ganz gut, greift das auf, weil mein Umfeld kann das ganz gut, aber ich habe das trotzdem weitergefasst, nämlich schon auf ein größeres Umfeld. Und zwar wünsche ich mir von Menschen einfach, dass die echt zuhören. Und zwar nicht nur aus Höflichkeit, sondern aus Interesse. Dieses,
was hast du gesagt?
Dieses, was? Ja, genau, Markus. Ja, genau. Jetzt hat er mir das Konzept gebracht. Nein, aber dieses, wir stellen so oft so diese Floskelfragen. Wie geht's dir? Und keiner will hören, wie dir wirklich geht. So. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was mir im echten Umfeld, in meinem Umfeld fehlt mir das nicht, aber eben.
Oh, jemand denkt an mich.
Jemand denkt an dich. Genau, also zuhören. Echtes Zuhören würde ich mir mehr wünschen, glaube ich. Und das können wir aber hier in dieser Runde. Deswegen passt das, glaube ich, so. Markus, ich nehme deinen Ball jetzt auf und sage, ja, dieses Podcast-Team, das ist eine Bereicherung. Das ist, muss ich bitte nicht verändern. Das darf gerne bleiben.
Ja, das sehe ich natürlich genauso.
Keine, das musste sie jetzt dran.
Nein.
Yeah, da kommst du nicht raus.
Nein, wirklich. Ich finde, ja, das war ja am Anfang gar nicht so abzusehen, auch die enge Zusammenarbeit oder wie eng die jetzt geworden ist über die letzten Wochen und Monate. Und das ist wirklich sehr bereichernd, auch für mein Leben. Und da freue ich mich immer sehr, wenn wir uns austauschen und wie wir uns ja alle drei irgendwie bereichern und wir bringen alle irgendwie so ganz unterschiedliche Dinge mit und daraus entsteht ja jetzt was Neues und mal schauen, wohin uns das so bringt und ich hoffe, dass andere davon sehr profitieren können. Das wäre zumindest mein Wunsch und mein Ziel, dass wenn einer sich da irgendwie danach besser fühlt oder ernst genommener oder einen Ratschlag mitnimmt und wir denjenigen helfen können, da freue ich mich. Und vor allen Dingen auch auf die neuen Kontakte mit unseren Zuhörern auch, ja, die mal vielleicht irgendwann im Real Life auch zu treffen.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist auch spannend. Ne?
Auf jeden Fall.
Jo.
Gut.
Ich würde jetzt trotzdem gerne noch die letzte Frage, die wir uns für heute vorgenommen haben, in den Raum schmeißen, obwohl ich schon eigentlich diese letzte Antwort auf diese letzte Frage schon eigentlich schon fast zu gut oder zu perfekt wäre, um das Ganze abzurunden. Aber trotzdem, diese Frage ist einfach auch eine Frage, die ich auch gerne auch mal von euch hören will, die Antwort. Nämlich, was hat euch eigentlich in schweren Zeiten, und wir haben sie alle erlebt, glaube ich, am meisten gestärkt, Markus?
Familie, Freunde, Glaube.
Mhm. Angie?
Ja, ich kann da auch nur die Familie und Freunde nennen, an erster Stelle. Und ja, ohne die wäre schon wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig geworden. Und ich glaube, da braucht es auch gar nicht viele, aber die richtigen.
Die richtigen. Das ist tatsächlich, und das, da war ich mir ziemlich sicher, dass das die Antwort ist, die ich auch von euch zu hören bekomme, weil das ist natürlich auch meine Antwort. Ich würde das aber mal gerne so ein bisschen zusammenfassen mit anderen Worten. Das, was in schweren Zeiten uns allen geholfen hat, sind die Menschen, die geblieben sind, auch wenn wir selbst vielleicht nicht wussten, wer wir sind in dem Moment.
Mhm. Ja, wow. Ja, genau.
Nicht und, zu wissen, ja, wer ich bin, ist bei mir eigentlich ein Dauerzustand.
Ja, genau. Ja, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Markus, ja. Ja, aber das ist eben, das ist spannende Antworten, tolle Antworten. Thema Verletzlichkeit und Nähe. Und ich glaube, das ist das Schöne, was gerade auch diese letzte Runde jetzt so ein bisschen deutlich macht, ist bei uns allen deutlich geworden, Menschen mit Behinderungen oder eben seltenen Erkrankungen sind oft und täglich mit Ängsten und Herausforderungen konfrontiert, über die kaum jemand spricht. Und ich hoffe einfach, dass das unsere Offenheit jetzt über diese Themen zu sprechen auch einen Mehrwert hat für die Leute, die uns jetzt zugehört haben. Und ja. Mir hat das jetzt schon einfach sehr viel geholfen. Genau.
Ja, dass man einfach weiß, dass Nähe irgendwie alles bedeutet und gerade für Menschen, ja, die mit seltenen Erkrankungen zu kämpfen haben, ist Nähe leider aber auch, so muss man das ja auch mal wirklich sagen, in der Realität oft irgendwie auch ein Wunschtraum. Ja. Und der ja viel zu selten erfüllt wird. Und das muss allen anderen auch einmal bewusst sein. Ja. Und ja, das wollen wir natürlich auch ändern und uns ganz viel Nähe schenken. Und wenn ihr jemanden Neues kennenlernt, dann macht doch mal auch dieses Experiment, stellt euch diese Fragen und das schafft sehr, sehr viel Nähe. Und vielleicht wird es dann eine Person sein, die euch ein Leben lang weiter begleiten wird. Mhm. Ob als Freund oder Partner oder einfach nur ab und zu als, ja, zum Austausch und zuhören.
Dann ist der nächste Punkt auf der Liste aber sehr kontraproduktiv, weil die Studie empfiehlt jetzt hier 4 Minuten starren Blickkontakt. Macht es mal mit einer wildfremden Person.
Ja, und dann über einen Podcast.
Und dann im Podcast.
Ja. Ja, sonst müssen wir mal 4 Sekunden still sein. Okay.
1, 2.
Puh. Aber ja. Das Gute ist, es hat ja schon vorher gefunkt zwischen uns. Insofern konnten wir uns das jetzt ein Stück weit schenken. Aber
bei 4 Minuten über den Bildschirm anstarren, dann bricht wahrscheinlich irgendwo die Internetverbindung zusammen.
Glasfaser lässt grüßen oder eben auch nicht. Ja,
aber ich glaube trotzdem, wenn man sich tief in die Augen schauen kann über eine längere Zeit, das macht auch was mit einem. Also ich kann das schon nachfühlen. Und wenn ihr das Experiment wirklich macht, dann probiert das unbedingt einmal aus.
Ja.
Und schreibt uns mal, wie ihr das empfunden habt.
Genau.
Gut. So, wir sind am Ende angelangt. Und ich würde sagen, das Experiment war ein voller Erfolg. Ich habe ganz viel Wärme in mir. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr so ehrlich wart und dass wir so tief in diese Themen einsteigen konnten und bin ganz berührt und beseelt.
Sehr schön. Sehr schön.
Jo.
Dann freuen wir uns, dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet und vielen Dank fürs Zuhören. Teilt, wie gesagt, wieder gerne die Folge, wenn sie euch gefallen hat. Und wir hören uns nächstes Mal wieder. Ciao.
Bis dahin. Tschüssi.
Tschüss.
Markus Winken nützt auch jetzt noch nichts.
Wir winken mal zurück.
Ja, wir winken zurück. Tschüss.